Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold. Und heute reden wir über ein sehr zukunftsgerichtetes Thema, was uns aber alle betrifft, denn der Mountainbikesport boomt schon seit relativ langer Zeit, vor allem seit Corona. Aber je mehr Nachfrage es gibt nach Bikes oder je mehr Bikes auch gekauft werden, desto mehr Trails braucht man auch natürlich. Und über diese ganze Thematik, ich sag mal im Großen und ganzheitlich, sprechen wir heute mit Nico Graf. Nico Graf arbeitet für den Mountainbike-Tourismus, fürs Mountainbike-Tourismus-Forum, so rum, Deutschland, was quasi ein deutscher Mountainbike-Kongress ist sozusagen. Und der hat eine neue Initiative, einen neuen Verband gegründet. Nico, herzlich willkommen in diesem Podcast.
Jo, moin, Jasper, danke. Da muss ich kurz noch direkt
einhaken. Habe ich schon ein paar Fehler gemacht, oder?
Verband gegründet. also entweder wir machen das später nochmal neu oder wir steigen da genau ein. Genau, das Mountainbike Tourismus Forum e.V., das ist der Verein. Den haben wir 2014 gegründet, da war ich noch nicht dabei. Und wir haben ab 2015 jährlich, mit Ausnahme von letztem Jahr, den Deutschen Mountainbike-Tourismus-Kongress gemacht. Als ich 2017 dazu kam, habe ich auch gefragt, ah ja, dieses Mountainbike-Tourismus-Forum, das ist ja diese Veranstaltung. Aber das Forum ist der Verein und signalisiert halt auch, dass wir ganzjährig als Ansprechpartner und Dialogplattform fungieren. Und genau, deswegen ist das Mountainbike Tourismus Forum Deutschland der Verein, der Deutsche Mountainbike Tourismus Kongress, die jährliche Fachveranstaltung. Und Bike Spirit 4.0, auf das du dich bezogen hast, eine Initiative von uns, die wir schon länger verfolgen, eigentlich seit 2017, die wir aber letztes Jahr nochmal intensiviert haben, aus verschiedenen Gründen.
Ja, und das ist Ziel immer ist, schön, einen Podcast mit einem kleinen Patzer anzufangen. Von daher vielen Dank für die Aufklärung. man könnte es quasi auch so formulieren, dass der Verein im Prinzip das Nachhaltigkeitssymbol des Kongresses ist. Dass es im Prinzip, wie du schon sagtest, einfach ganzjährig thematisiert wird. Du arbeitest hauptberuflich für den Verein, oder?
Mhm. Genau.
Also du arbeitest das ganze Jahr für diesen Verein.
Ganz genau. Meinen Freunden habe ich immer gesagt, ja Nico, was machst du denn jetzt so? Und das ist, war nicht in zwei, drei Sätzen erklärt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin Lobbyist fürs Mountainbiken. Weil Lobbyismus kann einfach jeder was mit anfangen. Klingt so ein bisschen nach.
Also die gleiche Frage kriege ich auch manchmal. Also bist du jetzt eigentlich Mountainbike-Profi oder bist du Moderator oder bist du Influencer? Was machst du eigentlich? Und dann sage ich auch ganz gerne mal, ich bin Mountainbike-Botschafter.
Botschafter? Botschafter finde ich gut auch.
Ja. Mountainbike-Botschafter, ja.
Hat eine schöne politische.
Geht in eine ähnliche Richtung. Bevor wir tatsächlich in die Lobbyarbeit oder wie Lobbyarbeit in Zukunft aussehen kann und was eure Ziele und was eure Meilensteine bisher sind, möchte ich so ein bisschen über dich reden, weil in diesem Podcast stellen wir Leute vor, die man normalerweise nicht aus dem Rampenlicht kennt, wie einen Tobi Woggern oder eine Steffi Maat, sondern Leute, die gerne mal hinter den Kulissen die Fäden in der Hand haben. Und du hast da, glaube ich, relativ viele Fäden in der Hand. Und deswegen wäre es ganz cool, wenn du dich einmal kurz vorstellst, genau, was du machst, was du arbeitest. Und dann reden wir so ein bisschen darüber, wie du überhaupt zum Mountainbiken gekommen bist und wie dein Werdegang gelaufen ist.
Jo, cool. Ja, ich bin Nico Graf, ich bin 36 Jahre alt, stolzer Vater von zwei Kindern. Ich arbeite seit 2017 für das Mountainbike Tourismus Forum Deutschland. Wir sitzen in Leipzig, dort wohne ich mittlerweile auch. Die ersten zwei Jahre bin ich noch hier hingependelt aus der wunderschönen Hafenstadt Hamburg. Dann haben wir doch gedacht, okay, in zwei Städten gleichzeitig wohnen ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, Leipzig ist auch echt ganz cool. Fehlt ein bisschen die Erhöhung.
Leipzig. Hast du schon einen weiten ostdeutschen Dialekt?
Ich hoffe nicht. Sorry für alle lokalen Kollegen, aber
wollte gerade sagen, krass,
der sächsische Dialekt ist nicht der schönste. Ich sag auch gern Leipzig. Letztens habe ich einen Sticker gesehen, da stand Leipzig, the better Berlin.
Geil.
Das fand ich auch ganz spannend. Aber es ist wirklich noch, ich habe vorher in Köln und Hamburg und mehr wirklich auch in Westdeutschland gelebt, weil ich eigentlich aus dem Ruhrgebiet komme. Oder aus dem Rheinland. Und Leipzig ist halt noch einfach eine Stadt, die sich entwickelt, wo noch Raum für Entwicklung ist, wo nicht alles irgendwie fertig und zugepflastert ist und irgendwie auch ein bisschen alles gleich. Cool. Das ist eigentlich ganz, ganz schön.
Also es hat die Möglichkeit, noch eine moderne Stadt zu werden.
Ja, voll. Also ich habe dann eben auch drüber nachgedacht, fürs Mountainbiken hat Burkhard Jung, der hier Bürgermeister ist und auch Präsident des Deutschen Städtetags, also Herr Jung, wenn Sie das an dieser Stelle hören, lassen Sie uns gerne mal sprechen, diesen Standortvorteil fürs Mountainbike noch nicht ganz entdeckt, aber auch da sind wir dran. Was mache ich jeden Tag? Das war noch die Frage, ne?
Ja, so, genau. Was arbeitest du für den Verein? Ich habe schon schon ein bisschen angeteasert, aber das war ja logisch, musste man ja machen am Anfang. Aber wir wollen noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Ja, wie nennt man deinen Beruf? Was machst du? Wie sieht deine Arbeit aus?
Also ich bin 2017 als wissenschaftlicher Referent zum Mountainbike Tourismus Forum gegangen, habe dann auch viel mich erstmal um den Kongress betreut, weil das schon so ist, dass das immer unsere Leuchtturmveranstaltung war und das, wo das Mountainbike Tourismus Forum vor allem viel bekannt war, deswegen da vielleicht auch in der Vergangenheit die fehlende Klarheit in der Abgrenzung von Kongress zu Verein. Und also mit der Gründung war halt schon klar, dass es eine unterjährige Stelle braucht, um sich diesen Themen zu widmen. Einfach um Regionen, seien jetzt touristisch oder über Kommunen gesteuert oder im Idealfall beides, mit dem wachsenden und sich dynamisch entwickelnden Menschen oder Nachfrage, das am Mountainbiken zu beschäftigen und dann auch noch natürlich mit der Mountainbike-Industrie zu verkuppeln. Und da haben wir ganz klar früh festgestellt, die arbeiten in anderen Geschwindigkeiten, die sprechen eine andere Sprache und das Mountainbike-Tourismus-Forum versteht sich wirklich als Übersetzer, Dialogplattform und halt auch als Wissensaustausch, gerade auch von, was sind die Bedürfnisse der Bikerinnen und Biker an die Region. Man hätte ja auch sagen können, okay, wir in den deutschen Mittelgebirgen, wo der Winter wegbricht, die Leute sind aber am Wochenende trotzdem draußen, wohnen aber irgendwie unter der Woche in der Stadt, strömen dann am Wochenende raus. Gleichzeitig haben die ländlichen Regionen irgendwie nicht mehr so einen sicheren Winter und haben dann auch irgendwie damit zu kämpfen, wie bieten sie noch eine lebenswerte Infrastruktur an. Da könnte man auch sagen, ah ja, Mountainbiken ist jetzt der neue Goldesel und wir machen die Wandersticker ab und machen Mountainbike-Sticker drauf. Manchmal ist das auch leider so passiert. Und man wundert sich, warum kommt denn da keiner? Genau. Und dass das nicht passiert oder nicht öfter passiert und welche Herausforderungen es damit alles gibt, dafür versuchen wir die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und
also im Alltag schreibst du relativ viele E-Mails, führst wahrscheinlich das ein oder andere Telefonat zwischen den coolen Mountainbikern und übersetzt dann deren Sprache an politische Instanzen wie Regional- oder Lokalbehörden. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so ein bisschen. Also schon viel. Es ist mehr Desktop, als ich mir das manchmal wünschen würde. Aber auch da arbeite ich dran. bezahlt Radfahren. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, ob das mittlerweile dann, heute schon wieder Radfahren, ist ganz schön anstrengend.
Ich sitze gerade beim Bandscheibenvorfall zu Hause, ich würde alles tun, um Fahrrad fahren zu können. Also nicht Fahrradfahren. Ja, Fahrradfahren kann ich mal so ein bisschen irgendwie zum Bäcker rollen, aber Mountainbiken.
Okay. Das sind, finde ich, halt die schönsten Termine. Ich war vor 2 Wochen, durfte ich nach Schweden fahren und mir da die Entwicklung im Smallland angucken. Und das ist einfach toll, irgendwie draußen zu sein und sich Projekte auch vor Ort anzuschauen. Und das werden wir in Zukunft auch viel mehr, nochmal stärker in den
sehr stark Regionen machen. Kurze Einfrage, wer bezahlt deine Stelle? Also wie finanziert sich so ein Verein, dass man einen Mitarbeiter ganzjährig einstellen kann?
Die Vereinsmitglieder, wir haben ein paar Fördermitglieder. Also die wir schon immer hatten aus der Bike-Branche, Dienstleister im Bike-Bereich. Und dann gibt es die Gründungsmitglieder, die das 2017 einfach gesehen haben und gesagt haben, okay, damit das Ganze mal eine Professionalisierung erfährt und wir mehr machen können als auf dem Kongress sein und hier und da mal bei ein paar Veranstaltungen, finanzieren wir das einfach. Und die Gründungsmitglieder, cool. Ich glaube, die bekanntesten sind Zimmermann Sobeck, Philipp Heinrich und der Norm. Und haben die gesagt,
ich glaube, alle außer Timon waren schon im Podcast tatsächlich.
Ah, stimmt, mit
Fitz hast du jetzt auch mal gesprochen. Du. Ist richtig. Also Philipp Heinrich hatte der Tobi Wogger eine Folge und mit Norman hatte ich meine Folge. Also auch da, ja. Liebe Zuhörer, lohnt es sich im Spotify-Account doch nochmal durch diese über 120 Folgen zu scrollen und Norman Bielig und Philipp Heinrich anzuhören.
Ist auch krass, dass ihr schon bei 129 oder seid.
Ich weiß, ich müsste mal vorher nachgucken, welche Folge jetzt kommt. Muss ich ehrlich gestehen. Aber sehr, sehr cool. Das bedeutet ja im Prinzip, dass da einfach auch, es zeigt, dass da der Wille da ist, auch mal in den eigenen Geldbeutel zu greifen und so eine Stelle zu schaffen, damit wir da im Prinzip ganzheitlich vorankommen, was ja sehr, sehr cool ist. Also das, finde ich, ist schon ein ziemlich großer Meilenstein, den ihr da geleistet habt. Kann man ja nicht anders sagen.
Auf jeden Fall.
Bevor wir jetzt tatsächlich tief in Bike Spirit 4.0 eintauchen, also die neue Art des Lobbyismus, der dem Mountainbike-Sport fehlt, würde ich mit dir nochmal ganz kurz ein bisschen persönlich sprechen. Wie bist du zum Mountainbike gekommen und warum ist für dich Mountainbike-Sport so geil?
Ich habe Sport studiert in Köln und ich bin als Kind halt begeistert Rad gefahren. Ich habe auch noch ein altes Scott Predator irgendwo bei meinen Eltern stehen, aber halt irgendwie 3x8-fach Schaltung und mit Hörnchen und so. Das hatte wenig mit dem modernen Mountainbiken zu tun. Und das hat mich auch lange gar nicht so interessiert. Ich bin sehr multisportiv sozialisiert. Irgendwann über Skaten, dann über die Uni, vor allem in den Natursport. Weil auch irgendwie Outdoor-Sport studiert habe, quasi, und dann ins Klettern gekommen. Und letztendlich über das Mountainbike-Tourismusforum wieder. Ich habe vorher in Hamburg gelebt und an der Hochschule ein bisschen gelehrt und dann erstmals bei Norm auf einem richtig geilen Mountainbike gesessen, also das, was heute irgendwie ein Mountainbike ist. Und das war ein krasser Aha-Moment, wo ich gedacht habe, okay, that's it. Also ich bin nicht so cool der irgendwie eben mit, sag nochmal.
So cool kann der Sport sein.
Ja, vor allem auch, ich fand es jetzt vorher so ein bisschen, weiß nicht, das war halt super nerdy. Ich habe witzigerweise mit Johannes Herden studiert, der jetzt bei MTB News die Co-Chefredakteur ist, glaube ich. Und so ein, zwei andere Kommilitonen, die das gemacht haben, aber ich hatte da irgendwie keinen Zugang zu, weil ich halt auch, glaube ich, gar nicht wusste, was da so abging. Und irgendwie, ich finde moderne Mountainbikes, das boostet, also es macht das Ganze einfach nochmal viel, viel zugänglicher.
Sehr geil. Cool. Also du bist quasi so auch so ein Opfer, der relativ spät mal aufs richtige Mountainbike gestiegen ist und dann aber sofort vom Virus gepackt worden ist, den es nicht mehr losgelassen hat.
Ja, absolut. Also es war dann irgendwie auch, es geht dann auch Schlag auf Schlag, ne? Also
ja, das ist dann
ein bisschen wie so ein Einstiegsburger, ne? Ja. Du dann irgendwie checkst du dir ein Bike und denkst, okay, geil, jetzt habe ich ein Bike und jetzt kann ich loslegen und das kann man auch und nimmt die verschiedenen Formen an, aber dann denkst du, ja, okay, ja, irgendwie nochmal irgendwie einen anderen Seatpost und mal andere Bremsen und dann will ich ja irgendwie nochmal ein Bike schrauben und sowas. Also ich finde, man kriegt dann auch noch ziemlich, ohne dass ich jetzt super der Hardware-Nerdy bin, absolut nicht. Aber es macht einfach Spaß, sich in ganz vielen Facetten mit diesem Sportgerät zu befassen.
Ja, definitiv tagtäglich. Ich merke auch, dass ich jetzt, wo ich gerade nicht fahren kann, aktiv, also auf dem Bike, dass mich jetzt auch wieder so dieser Tech-Nerd, dass der wieder so rauskommt und sich mit der Technik auseinandersetzen möchte und irgendwelche Sachen liest oder am Rad schraubt und so. Also ja,
bist egal wie,
man hat genug Möglichkeiten.
Von Avantgarde mit Elektroschaltung mit? Und sowas.
Nee, elektronisches, ich bin Fahrwerk. Kein Freund von Elektroschaltung tatsächlich. Ich bin da so richtig oldschool. Ich finde es ganz schlimm an einem Fahrrad, was kein Motor hat, also kein E-Bike ist, Elektrokomponenten dran zu bauen, die man dann im Zweifelsfall aufladen muss. Weil ja, ne? Ich kenne mich, also meine Fahrräder sind gerne mal gut und gerne häufig benutzt und ich bin jetzt mal ehrlich, auch nicht ganz so regelmäßig gepflegt, was Kette ölen und so die Daily Maintenance angeht. Und ich werde definitiv so ein Typ, der irgendwo im Bike-Urlaub steht, zum Beispiel auf La Palma, oben auf 2400 Höhenmetern, gerade den ganzen Tag den Trail runterfahren möchte und merkt, dass seine Gangschaltung leer ist oder der Akku von der Sattelstütze oder ja irgendwie so.
Da musst du erstmal die Powerbank an die Schaltung anschließen. Das
irgendwie, da bin ich dann doch irgendwie ein bisschen oldschool, muss ich sagen. Also vielleicht bin ich auch da ein bisschen zu spießig oder zu ängstlich und habe es einfach noch nie richtig ausprobiert. Kann ja sein, weil ich sehe es ab und zu bei anderen Leuten, die haben dann irgendwie immer noch einen Ersatzakku dabei und kriegen das dann irgendwie gehandelt. Also da muss es ja praktische Anwendungen für geben, aber ich bin tatsächlich eher so, ich finde es geil auf dem E-Bike, wenn das Ganze gekoppelt ist mit dem großen Motor, mit dem großen Akku, dann finde ich es geil, aber alles, was irgendwie nochmal extra aufladen ist, finde ich eher anstrengend.
Genau, fragt sich halt, ne, führt das dazu, dass ich irgendwie mehr Minuten Trail Spaß habe? Genau. Vermutlich.
Braucht man das? Oder sieht es nur gut aus? Schön, lass uns einsteigen. Ich habe tatsächlich nochmal gegoogelt, was Lobbyarbeit eigentlich ist und habe mir Erklärvideos angeguckt, weil so richtig greifen konnte ich das ehrlich gesagt auch immer nie. Und ich habe ein Kindervideo auf YouTube gefunden, was das sehr, sehr schön anschaulich erklärt hat, wahrscheinlich auch ein bisschen oberflächlich, aber so, dass man es versteht. Im Prinzip sind Lobbyisten Interessensvertretungen aus gewissen Branchen oder Bereichen, die in der Politik ansässig sind und dort beratende Tätigkeiten umsetzen, um im Prinzip den Interessengruppe, die dahinter steckt, bestmöglich zu vertreten oder die Ziele von denen umzusetzen.
So war das in dem Kindervideo erklärt, oder was?
So war das in dem Kindervideo erklärt, ja. Okay. Also, vielleicht auch Schulvideo.
Okay, ich wollte gerade sagen, so. Ja.
Maximal so Realschulabschluss.
Ja, nein. Also ich fand das schon relativ komplex für Kinder. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Ja, aber nimm das gerne mal in den Feed auf. Würde ich mir gerne anschauen. Oder schick's mir mal zu, das Video.
Ja.
Soll ich jetzt was so sagen, was ich dazu darunter verstehe?
Nein. Okay. Ich wollte jetzt, vielleicht kommt sowas wie, okay, nee, wir machen was ganz anderes oder so. Nee, ihr macht Bikespirit 4.0, ist angelehnt an Industrie 4.0, weil in der Mountainbike-Branche gibt es, wie schon gesagt, einfach sehr, sehr viele Hersteller, die unfassbar viele Bikes auf den Markt werfen, auch E-Bike-Hersteller, die einfach, weil es cooler aussieht, weil es der neue SUV unter den Mountainbikes ist, Stollenbereifung draufhauen, die dann gegebenenfalls doch irgendwann auf einem Trail landen, das heißt auf illegalen Wegen im Wald im schlimmsten Fall. Und keiner aus der Branche fühlte sich da bis jetzt irgendwie verantwortlich, da ein bisschen auch was zu tun, dass es in Zukunft einfach mehr Angebot für Mountainbikes gibt, weil nur verkaufen ist halt am Ende dann nicht zielführend, was die Legalisierung von Trails angeht. Da gab es schon die ein oder andere Geschichte zu und ihr habt euch da schon länger für eingesetzt, aber jetzt mit dem neuen Tenor Bikespirit 4.0 habt ihr namenswerte Firmen an einen Tisch bekommen, schon gar nicht wenig, die sich da jetzt mit für einsetzen. Aber wie muss man eure Lobbyarbeit verstehen im Vergleich zu dem Video, Erklärungsvideo, was ich gerade erzählt habe?
Also ich habe mich auch lange damit beschäftigt, ne, was ist Lobbyarbeit beziehungsweise was ist Interessensvertretung. Ich glaube, das ist wirklich da der passendere Begriff, weil wir halt vor allem die Interessen erstmal von etwas mehr als 16 Millionen Bikerinnen und Bikern in Deutschland vertreten beziehungsweise uns dafür einsetzen, dass die Leute wohnortnah und legal Radfahren können in der Natur. Und das muss man auch irgendwie sehen, dass Mountainbiken einfach auch nur ein Fahrrad ist, weil es oft mal in so eine total sportliche und vom Image her auch andere Ecke gestellt wird. Wir machen Interessensvertretung wirklich eigentlich schon seit immer. Mit dieser Initiative, die jetzt auch gerade wirklich erst am Anfang steht, sind wir nochmal mit der Idee auf die Industrie zugegangen, zu sagen, okay, ihr verkauft doch gerade ganz gut Fahrräder 2020 und letztendlich ist es unserer Auffassung nach das ureigenste Interesse auch irgendwie der Industrie, sich darum zu sorgen, dass die ihre Kunden ihr Produkt auch anwenden können. Und zwar guten Gewissens und halt irgendwie einfach zugänglich. Und das findet auch mehr und mehr statt. Du hast eben schon gesagt, es gibt ja Initiativen von verschiedenen Unternehmen. Ich denke, die kennt man auch. Es ist viel auch bisher US-basiert gewesen, was dann hier so ein bisschen rübergeschwappt ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch schon Interessensvertretungen. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir das erfunden. Also muss da auf jeden Fall den Deutschen Alpenverein nennen, die DIM, den ADFC und den BDR. Also das sind ja viele Leute, die sich mit dem Radfahren Mountainbiken beschäftigen. ADFC halt, ne, weniger jetzt direkt mit dem Mountainbiken, aber auch da gibt es beispielsweise oder gab es eine Ausbildung für Mountainbiker. Genau, aber diese das Involvement, die Beteiligung der Industrie war nie koordiniert, beziehungsweise auch innerhalb der genannten Interessensverbände gab es da nie irgendwie einen Blickwinkel auf eine strategische Entwicklung. Und ich glaube, das ist halt einfach Potenzial, was wir uns als Branche, als Bikerinnen und Biker total vergeben, wenn wir das nicht machen. Also man kann natürlich jeder Hersteller jetzt sein eigenes CSR-Programm irgendwie aufziehen und mal ein paar Millionen, mal ein paar Prozent des Umsatzes für Sachen ausgeben. Das ist auch sicherlich gut, aber wenn das jeder halt irgendwo hinstreut, dann wächst da vielleicht mal kurz was und dann geht's vielleicht auch wieder ein, weil es irgendwie diese langfristige Perspektive nicht hat. Weil wenn du wo noch nah,
du hast gerade davon gesprochen, dass so ein bisschen, du hast gerade davon gesprochen, dass ihr im Prinzip das Ganze strukturieren wollt und das Ganze irgendwie zielgerichtet ausführen wollt. Eure primären Ziele, die ich aus eurer E-Mail gelesen habe, sind wohnortnahe Bikeangebote fördern, eine Verbesserung des Images bewirken und Rechtssicherheit für das Biken schaffen. Also das ist ja so im Prinzip das, was auf eurer großen Fahne steht. Und wie muss man sich jetzt die Praxisarbeit vorstellen? Also gibt es da so wirklich so konkrete Ziele, die ihr habt, so in, keine Ahnung, wie jetzt bei dir Leipzig, dass du sagst, hey, ich möchte hier in 5 Jahren 2 Trails haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, es wäre halt schon geil, wenn jeder so Zugang zu Bike-Angeboten hat wie zu einem Fußballplatz. Also letztendlich ist es auch das, was die, ne, ich habe eben gesagt, wir sind diese 16 Millionen Menschen, die ab und zu oder häufig Fahrrad fahren. Das sind mehr als aktiv Fußball spielen. Das mag man sich halt so nicht vorstellen, weil wir immer denken, Fußball ist unsere Nationalsportart. Das stimmt, wenn man irgendwie den Bildschirm dazu rechnet und Bier in der Kneipe trinken und vielleicht ins Stadion gehen. Genau, das wäre geil. Stell dir vor, du hast in Fahrradfahrentfernung entweder ein Trail oder ein Pumptrack.
Also ich glaube auch, wenn du jetzt in eine Schule gehst und nachfragst, hey Kids, wie viele Kinder spielen Badminton oder wie viele Kinder fahren Skateboard und dann fragst du, wie viele Kinder fahren Mountainbike, da ist es mittlerweile, glaube ich, schon echt krass, wie viele Kinder Mountainbike fahren oder gefahren sind. Wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen regional schwankend, aber ich glaube, es gibt wenig Kids, die regelmäßig Badminton oder Volleyball spielen gehen. Aber ich glaube, es gibt wesentlich mehr Badminton- und Volleyballplätze in Deutschland als Pumptracks oder Trails.
Ja, sicherlich. Also ein Stück auch nachvollziehbar, ne? Weil irgendwie diese traditionelle Vereinsstruktur in Deutschland halt den Natursport generell nicht so abbildet. Und irgendwie beim Klettern, wie gesagt, dass ich da auch eine Historie habe, war das ja lange auch so, bis halt die Boulderhallen überall wie Pilze auf dem Boden gesprossen sind oder auch einfach viele Kletterhallen entstanden sind. Genau, deswegen ist es total wichtig, dass das funktioniert. Und jetzt nochmal Richtung Branche und Industrie. Ich weiß nicht, ob das bei Kindern genauso ist, ne? Diese 16 Millionen, die sind ab 14 Jahren. Das heißt, Kinder ist ja sowieso ein bisschen schwer in der Statistik immer zu erfassen. Aber die 90er und 2000er Jahrgänge, die ich hier in Leipzig sehe, die fahren schon nicht mehr Mountainbike, sondern die fahren Gravelbike. Das ist jetzt nicht schlecht. Ist geil, dass die Rad fahren. Aber auch da ist so ein bisschen, ist es schon irgendwie eine Entwicklung, weil die, weil die Möglichkeit, geil Mountainbike zu fahren, gar nicht unbedingt, vor allem Städte, ne, wir wohnen irgendwie zu 75% in Städten in Deutschland, gar nicht so gut da ist.
Krass.
Das also auch krass. Ne, diese Gravel, das ist, also ne, wir verstehen auch Bike Spirit, das inkludiert schon auch Gravel. Also alles eigentlich, alles, was nicht Asphalt ist. Aber genau, irgendwie für ein spaßiges Mountainbike-Erlebnis brauchst du halt mehr als eine Forststraße.
Wohl wahr. Eine Kurve und vielleicht eine Wurzel wäre ganz nett.
Wäre schon ganz geil. Ja, ich meine, auch das gibt's ja, ne? Ich hab gehört, in Österreich fahren Menschen teilweise den Berg hoch und dann mit dem Lift wieder runter. Also auch da muss man ja die Vielfältigkeit des Bikens immer betrachten. Wir gucken ja da alle mit so einer Enduro All-Mountain-Brille drauf. Aber es gibt ja immer noch auch Leute, die halt einfach Bock haben, Kondition und Höhenmeter zu kloppen und in die Wattkurbel zu langen. Wobei auch die natürlich irgendwie Trail fokussierter in der Regel werden.
Cool. Um nochmal kurz auf konkrete Arbeit zurückzukommen, wie du sicherlich weißt, habe ich ja die ein oder andere Trail Diary Serie auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht und die Quintessenz ist eigentlich, die da hervorgeht, dass es häufig, was Legalisierung von Trails angeht, sich auf lokaler, kommunaler Ebene abspielt. Ein Interessensverband jetzt mit den großen Marken, die ihr schon habt. Ich mache mal kurz ein bisschen Name-Dropping, damit sich die Leute vorstellen können, dass es einfach eine seriöse, professionelle Geschichte ist und nicht nur Gerede. Ihr habt Track, Canyon, Specialized, Rose, SRAM, Bosch E-Bike Systems, Kenda Tires, Bike Components, Bike 24, Endura und Ion on board. Und wie muss man sich das vorstellen, dass da jetzt im Prinzip was vorwärts geht? Weil wenn jetzt auf bundespolitischer oder wenn ihr auf einer gesamtheitlichen Ebene arbeitet, aber diese ganze Legalisierung und die Projektarbeit ja eigentlich nur auf Individualarbeit, kommunaler Ebene funktioniert. Wie wird das in Zukunft aussehen bei euch?
Also das muss absolut zusammenwachsen. Also muss quasi top-down und bottom-up gleichzeitig machen. Ich will da wirklich nochmal sagen, das ist das, die, also ne, wir haben mit auch noch viel mehr Unternehmen gesprochen und das tun wir auch gleichzeitig sprechen auch gleichzeitig mit anderen Verbänden, auch dem namentlich dem ZTV und der DIMP, um das zusammenzuführen. Weil ich glaube, haben wir immer als Blaupause oder Vision, aber wir gucken schon mal gern nach Schottland. Die Schotten haben es einfach geil gemacht. Da gibt es irgendwie Developing Mountainbiken in Schottland seit 15 Jahren. Die haben ganz klar irgendwie mit allen Stakeholdern eine Vision abgeklärt, Ziele festgenagelt und haben jetzt letztens, also es dauert natürlich, bis man sowas vorbereitet hat, ich glaube 19 Millionen Pfund für Innovation, Ausbau des Street Rallies, Gesundheitsprogramme für Kinder mit psychischen Problemen durch das Mountainbiken und so weiter und so fort irgendwie bekommen und ne, da kommt gerade ganz viel zusammen, was sie jahrelang vorbereitet haben. Und ähnlich ist es so. Ich glaube, lass uns beim Image anfangen. Das Rad ist total geil. So, es steht für Mobilität und nachhaltige Mobilitätswende und Umweltfreundlichkeit. Und ist gerade total auf dem Vormarsch, politisch in Kommunen, bei Menschen in Deutschland. Mit zunehmender Profiltiefe nimmt aber irgendwie das Image ab. Also der Mountainbiker ist ja trotzdem in vielen Wahrnehmungen noch der junge Wilde, der Natur zerstört. Und es ist halt mitnichten so. Also wir haben mal ein Paper zur Umweltauswirkung rausgegeben. Sind die Effekte nicht so, wie sie landläufig wahrgenommen werden. Das habe ich ein bisschen verhaspelt, aber du hast mich ja...
Ich habe dich verstanden.
Nochmal als Backup.
Die Zuhörer, die den Podcast mit Benjamin Trotter gehört haben, die wissen auch schon über die Auswirkungen des Mountainbikesports auf die Natur Bescheid tatsächlich.
Genau. Und ne, das muss man, also das Image musst du mal auf Bundesebene angehen, weil es gibt, wie du es bei der Trail Diaries auch macht, es gibt total geile Projekte, die einfach mal wert sind, erzählt zu werden. Und das sind halt wirklich oft Local Heroes. Also kannst du in ganz vielen Gebieten in Deutschland zurückführen auf einzelne Leute, die das vorangetrieben haben. Einzelne Leute oder auch Vereine oder Gruppen, die halt die Bewegung gestartet haben. Und ich glaube, wenn man diese Geschichten dieser Menschen und Projekte gut erzählt, dann ändert sich wirklich an diesem Image mal ein bisschen was. Das andere sind halt wirklich auch Untersuchungen, Marktforschungsdaten, um dieses Bild ein Stück weit jetzt auch auf einer politischen oder Stakeholder-Management-Agenda macht, so ein bisschen zu korrigieren, dass auch die Zahlen dafür sprechen, dass das auch nur Radfahren in der Natur ist und für viele Menschen die Erholung und das Erlebnis der Natur das Hauptmotiv ist und dann kommen Spiel und Spaß am Trailfahren. Und dass es halt nicht dieses Radikale ist. Und ich glaube, das muss man auf Bundesebene machen, aber ja, bis in die Regionalzeitung vor allem rein. Ne? Ich glaube, das ist da viel. Gleichzeitig von unten absolut das, was Vereine und Engagierte machen, zu fördern, die Community. Ich meine, letztendlich machst du mit Trail Diaries ja auch so ein bisschen was, zu sagen, ey, die haben das so und so gemacht, wäre das vielleicht auch was für euch. Die DIMP und die Vereine zu unterstützen, das aufzubauen, wie mache ich ein Trail-Projekt, wie gehe ich an meinen Bürgermeister heran, wenn ich mit anderen Verbänden unter einer Naturschutzbehörde spreche, was muss ich da beachten, was sind Argumente? Genau, ich glaube, das ist noch total viel Arbeit, weil wir können nicht irgendwie, gerade bei der Besiedlungsdichte, die wir in Deutschland haben, wie die Axt im Wald irgendwie da reingehen und sagen, wir wollen jetzt hier unbedingt einen Trail und ich habe den übrigens schon mal angelegt, lieber Förster. Weil dieser Wald, das ist auch in unserer Wahrnehmung nicht immer ganz so präsent, der gehört meistens irgendwem.
Ich habe von einigen...
Der gehört schon gefragt.
Ja, richtig. Ich bin da ganz deiner Meinung und ich bin auch echt tatsächlich eher immer der Prophet für zurückhalten und erst fragen, ob man bauen darf, dann geht's meist leichter, als wenn man hintenrum Ärger bekommt. Aber es gibt mittlerweile einige Meinungen von einigen lokalen Bikegebieten, die so langsam die Schnauze voll haben, weil nichts passiert, nichts geht und jetzt im Prinzip dann eher auf diesem demonstrativen Zweig aufgesprungen sind und sagen, jetzt bauen wir erst recht noch mehr Trails, um im Prinzip zu zeigen, so, hey, man kommt nicht um uns rum. Also ist schön und gut, dass unsere Trails illegal sind, aber wir sind einfach zu viele und unser Sport ist generell nicht verboten. Also es muss die Möglichkeit geben, dass wir ihn ausüben können. Bitte kümmert euch drum, weil ihr werdet uns nicht los, so nach dem Motto. Was hältst du von dieser neuen, ich sag mal, etwas radikal angehauchteren Strategie?
Ich glaube, es wäre zielführender, wenn man das diese demonstrative Art vielleicht wirklich in eher demonstrieren ummündet und einfach mal guckt, dass man die Bike-Community über seine lokalen Kanäle zusammenbekommt und in der Stadt eine Petition startet oder wie sie es in Stuttgart gemacht haben, auch auf dem Marktplatz mal versammeln, um einfach wirklich mal für die Lokalpresse Bilder zu produzieren. Das ist kein Interesse von irgendwie einer kleinen Minderheit ist, sondern eigentlich das berechtigte Interesse einer Bevölkerung an einer Erholungsinfrastruktur. Also ich meine, in jeder Stadt hast du auch nicht nur den Fußballplatz, sondern auch den Skatepark und den Park zum Spazierengehen und Hundewiesen und weiß ich nicht was. Also da, glaube ich, wachen die Kommunen gerade erst auf, dass Mountainbiken auch was ist, wo sie einfach lebenswerte Städte für schaffen können. Die Erfahrung zeigt, wenn du den Trail da rein illegal reingeballert hast, ist es im Nachgang wesentlich schwieriger, den zu legalisieren. Und ich meine, wir haben ja eigentlich ein ziemlich geiles Betretungsrecht in Deutschland. Also es ist ja beispielsweise in Österreich total anders. Da ist Radfahren nur erlaubt, wo es erlaubt ist und sonst ist es überall verboten. In Deutschland ist es eigentlich nach dem Bundeswaldgesetz und auch dem Bundesnaturschutzgesetz auf allen Wegen erlaubt. Es gibt dann noch diese föderale Spezifizierung, wie dieser Weg ausgestaltet sein soll und da kommen wir dann so ein bisschen in die Grauzone. Aber eigentlich gibt's ja schon total viele Wege in unseren Wäldern. Das sind halt nicht immer die geilsten Mountainbike-Trails. Und ich glaube, dass ganz viel Potenzial in eine Herangehensweise zu sagen, wie nehmen wir vielleicht auch bestehende Wege und ich glaube, im Wegebau heißt es armieren, die so, dass die für Mountainbiker spaßiger werden, aber trotzdem gucken, dass durch Regen nicht zu viel Erosion ausgeführt wird, dass sie auch für andere Nutzer gegebenenfalls noch attraktiv sind. Ich glaube, das ist ein Weg, aber klar, es braucht auch Neuanlage von Strecken, aber auch das funktioniert. Ne? Letzte hatten wir doch mal drüber gesprochen, ich hatte dich auf Morsbach in Baden-Württemberg hingewiesen. Die haben innerhalb von nur 3 Jahren mit einem Verein geschafft, da professionell geplantes und gebautes Streckennetz, also es sind jetzt 4, 5 Strecken, glaube ich, umzusetzen. Das Ganze wurde größtenteils finanziert durch eine LIDA-Förderung. Der Verein hat schon auch noch was getragen, dann auch noch die Stadt. Aber genau, die haben jetzt ihr legales, geiles Angebot und damit ist halt auch ganz viel Druck von anderen Flächen weg. Mhm. Ich glaube, ne, diesen Zugang, wie gehe ich das an, wo kriege ich die Kohle her, wie setze ich es um, wie wirke ich natürlich auch in die Community rein, damit das funktioniert. Das ist was, was wir machen werden und was sehr gut funktioniert. Gleichzeitig weiß ich, du wirst nie alle zufriedenstellen. Also ne, gerade jetzt in vielen Städten gibt's ja viele Projekte und da gibt's dann auch viele, ne, also viele offizielle Projekte und dann gibt's immer noch viele Community-Projekte. Und du musst halt gucken, dass das zueinander passt. Ne? Du kannst jetzt nicht irgendwo nee, in den Alpen ist ja oft so, da baust du da mal für mehrere hunderttausende Euro einen Flowtrail und sagst, ja, gut, jetzt können wir alles auf dem Flowtrail machen und die anderen Trails nehmen wir dann aus der Nutzung oder versuchen die Nutzung da runterzufahren. Und dass das nicht funktioniert, ist Bikerinnen und Biker klar, aber das muss man der Gegenseite halt klar machen, dass das jetzt nicht das eine Angebot ist.
Genau, ein Trail ist nicht die Lösung aller Probleme.
Ja, vor allem, wie dieser Trail aussieht, ne? Also ich meine, du fährst vielleicht irgendwie lieber Wurzeltrails, der andere eher Jumptrails und der dritte, weiß ich nicht, muss irgendwie immer Drops drin haben oder sowas. Ne? Also da ist es auch total vielfältig und ich glaube, man kann nicht alles immer vor der Haustür haben. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Anlagen, das ist ganz klar, die gehören eher in den Bikepark. Aber dass es halt überhaupt was gibt, das wäre schon mal geil.
Inwieweit die Marken, die ich vorhin genannt habe, inwieweit arbeiten die wirklich mit? Also ist es einfach nur, sie beteiligen sich daran und liefern im Prinzip finanzielle Mittel, um die Ziele von Bikespirit 4.0 umzusetzen? Oder ist es so auch, dass sie quasi die Ziele von Bikespirit 4.0 in ihre eigenen Leitbilder, in ihre eigenen Visionen mit aufnehmen?
Genau, also das ist natürlich wünschenswert, dass es da eine gewisse Rückkopplung gibt. Also auch das haben wir für Bikespirit 4.0 aufgestellt. Wie gesagt, sind wir da auch nochmal dran, an der gemeinsamen Vision mit einfach auch noch mehr Verbänden, da nochmal einfach ein Dach für zu schaffen. Das ist aber wahrscheinlich von der Struktur ähnlich ist. Klar, es braucht Budget, es braucht einfach Menschen, Personal, die sich auf regionaler und Bundesebene und perspektivisch auch auf EU-Ebene um diese Sachen einfach Vollzeit kümmern, weil du wirst im Ehrenamt nie so weit kommen, dass du mit anderen Interessensvertretungen auf Augenhöhe argumentieren und sprechen kannst und halt auch einfach Verbindungen in Verwaltung und Ministerien aufzubauen, machst du nicht mal eben nach dem Feierabend.
Nee, kann man sich gerne mal den Werdegang
gleichzeitig von
Philipp Amthor angucken. Denkt schon auf sehr viele Ellenbogen und Skrupellosigkeit dahinter, um da hochzukommen.
Ja, genau. Also das ist mir total wichtig. Also ich habe mir auch gedacht, okay, ey, eigentlich müssen wir jetzt erstmal bei Lobby Control anrufen und sagen, dass wir das hier machen, weil ich habe keinen Bock auf dieses dreckige Hinterzimmer-Image. Also ich glaube, man muss sich schon geschickt verhalten, aber ich glaube, ne, wir haben irgendwie gute Argumente und Interesse. Und ich glaube, wir sind jetzt auch so eine Generation, die haben halt irgendwie keinen Bock mehr auf ja, Hinterzimmergespräche von alten weißen Männern. Ich glaube auch, dass moderne Interessensvertretung so nicht zunehmend so nicht mehr funktioniert. Siehe Camp Act und andere Dinge. Genau, aber wir brauchen und wünschen uns auch den Input und das Netzwerk der Unterstützer und der gesamten Bike-Branche. Ich meine, du hast die Firmen eben genannt und ich finde, das ist, also wir freuen uns riesig über diese Unterstützung, das Commitment und jetzt auch mit der Veröffentlichung wirklich ganz am Anfang der Initiative. Also wir sind nicht morgen fertig und auch nächste Woche oder nächstes Jahr sind nicht überall Trails in Deutschland überall aus dem Boden gewachsen. Das wird schon ein bisschen dauern und da müssen einfach noch viel mehr Menschen mit an Bord und in eine gemeinsame Richtung gehen. Stell dir vor, alle Unterstützer und Teilnehmer der Bike-Branche geben ihr Budget, geben ihr Know-how und geben ihr Netzwerk dahin. Und Deutschland ist einer der stärksten Standorte, was die Bike-Industrie weltweit angeht. Wir sind auch einer der, glaube ich, attraktivsten Märkte in Europa. Das heißt, es ist eigentlich total traurig, dass das Angebot für die Nutzer bisher so ist, wie es ist. Wenn du dir diese anderen beiden, ja, wirtschaftlichen Faktoren anschaust. Deswegen wäre es toll, wenn das auch zurückkoppelt, ne? Also dass die Unternehmen ihre Ideen da reingeben können. Aber natürlich werden wir als Bike Spirit oder als Interessensvertretung ja auch die Interessen anderer Gruppen der Bikerinnen irgendwie beachten müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass es gibt ein Steering Board der Unternehmen, die da mit reingehen können und Impulse reingeben. Aber natürlich sind die Unternehmen auch froh, wenn sich da jemand komplett mit beschäftigt, weil das kann ein einzelnes Unternehmen einfach auch gar nicht leisten. Mhm.
Stimmt wohl. Schön. Also, ich bin gespannt. wann ihr bei mir im Dorf ankommt und den Trail baut.
Ja, also es ist halt mehr so, wir werden das jetzt Stück für Stück ausrollen, damit die Community einfach auch weiß, okay, an wen kann sie sich wenden. Und wie gesagt, da spielen natürlich andere Verbände auch noch eine zentrale Rolle. Aber es gibt auch Sachen, die kann man einfach mal auf Bundes- und Landesebene klären. Rechtssicherheit, Umweltauswirkungen, Schäden für Forst und so weiter.
Wir haben vorhin ganz kurz über das Thema Badmintonplätze und Volleyballplätze gesprochen und dann hast du das begründet mit der Vereinsstruktur, weil es einfach eine viel größere traditionelle Vereinsstruktur gibt von traditionellen Sportarten gegenüber dem Mountainbike-Sport. Das war auch ein bisschen die Quintessenz, die wir bei Trail Diaries hatten, die wir bei den Herangehensweisen, einen lokalen Trail zu legalisieren hatten, ist eine Vereinsgründung. Das heißt, dass man Mountainbikerinnen, gut gegendert übrigens, dass man die zusammen bekommt, eine Community gründet und dann einen Verein gründet und somit ein Sprachrohr hat, ein relevantes Sprachrohr, was ja, mehr auswirken kann, was Ansprechpartner bietet und irgendwo eine Instanz wird und mehrere oder viele Vereine, die dann vielleicht auch vereinigt sind oder auch Teil des Bike Spirits werden. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie plant, dass ihr Vereine mit aufnehmt oder mit Vereinen irgendwie eine Art Kooperation schließen könnt oder so. Das ist aber auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg, wenn ihr da draußen lokal, regional einen Trail habt oder euch da irgendwie engagieren wollt, ist der Verein eine sehr, sehr gute Grundlage.
Genau, ich glaube, das funktioniert in vielen Fällen, einfach weil auch die Stadt, die Kommune, auch ein Forst oder weiß nicht was, das kennen die halt, ne? Dann ist da halt ein Verein und dann hat der einen Sitz und dann, also ne, du bist halt im Vereinsregister eingetragen und du hast eine quasi eine Art Geschäftsform und einen offiziellen Status. Und das kann ein sehr guter Weg sein. Ich bin der Meinung, das kann nicht der einzige Weg sein. Also auch in Koblenz beispielsweise funktioniert es gerade ganz gut, dass die Community auf die Stadt zugegangen ist und bei der Ausweisung von Trail-Korridoren beraten hat. Und es gibt ein gemeinsames Paper, wie sollte so ein Trail aussehen, was sollte man vermeiden, was sind Gefahrenstellen, wie kann man die entschärfen und so weiter und so fort. Die Stadt aber in die Verantwortung geht. Und das ist da so ein bisschen dass, ne, das Beispiel Skateanlage oder Bolzplatz, da muss ja auch kein Fußballverein sein, der diesen Bolzplatz pflegt oder anlegt. Und bei einer Skateanlage ist das ja auch so. Das wird ja auch von kommunalen Geldern und der Organisationsstruktur gemacht. Und ich glaube, das braucht es auch einfach viel mehr. Natürlich immer mit dem Einbezug der Community. Aber ich sehe schon auch die öffentliche Verwaltung, Kommunen, Gemeinden, Landkreise in der Verantwortung, beziehungsweise, ich glaube, es ist ganz klug, wenn die das machen, selber sich daran zu hängen, coole Mountainbike-Angebote zu schaffen.
Ist auf jeden Fall heutzutage eine sehr gute Aufwertung der standortspezifischen Merkmale, um es interessanter für potenzielle Anwohner und Arbeitnehmer zu schaffen. Also das ist definitiv heutzutage auch ein Kriterium, wo man hinzieht, wo man arbeiten möchte, ob es da Freizeitangebot auch für Mountainbikes gibt.
Ja, voll. Also im Städtebau könnte man das auch verankern, dass in jeder neuen Wohnsiedlung nicht nur der Spielplatz da ist, sondern vielleicht auch ein spielerischer Pfad durch dieses Wohngelände führt, mit dem man spielerisch Radfahren kann. Ne? Ist die Frage, ist das jetzt schon Mountainbiken oder sowas? Aber ne, du hast ein paar Hügel, du hast vielleicht auch irgendwo mal eine Stufe, die man fahren kann, aber du kannst in einem vielleicht auch sehr modellhaft schon mal entwickelten urbanen Kontext. Und ich glaube, das ist ein Thema, oder man sieht, es ist ein Thema, was immer zentraler wird, das stadtnah zu machen und wirklich direkt vor der Haustür das zu entwickeln.
Nico, interessanter Podcast. Ich danke dir vielmals. Wenn du noch irgendwelche abschließenden Worte treffen möchtest oder noch irgendwas auf der Zunge brennt, was du unbedingt loswerden möchtest, dann tu es jetzt, bevor ich den roten Button drücke.
Der rote Button. Wir brauchen einfach noch viel mehr Energie und Kraft und Unterstützung. Und damit so richtet sich das vor allem an die Bike-Branche. Ich glaube, wir sind an einem total guten Punkt. Jetzt uns mal wirklich zusammenzuschließen und zu schauen, wie soll Mountainbiken in 5, in 10, aber auch in 20 Jahren aussehen, weil die Nachfrage und der Boom, den es gerade gibt, ob das jetzt so anhält, ist wirklich noch nicht ausgemacht. Und an die Community auch, ich glaube, organisieren hilft, in welcher Form auch immer, sei es im Verein, sei es einfach im Austausch. Und da sich wirklich Hilfe zu holen, die Informationen und Angebote an Unterstützung, die Bikespray zur Verfügung stellt, die der DAV oder auch die DIMP zur Verfügung stellt, zu nutzen, um Trail-Projekte anzufüttern, weil wir wollen nicht auf die Kommune warten, bis die mal einen Pumptrack baut oder einen Trail. Das müssen wir schon einfordern. Und ich glaube, es gibt sehr coole Möglichkeiten und Wege, das zu machen. Und ich glaube, es gibt nichts Geileres, als zu sagen, nach 1, 2, 3 Jahren, weil so lange dauert sowas normalerweise, egal, ich habe jetzt hier für meine Kids, für meine Freunde, für mich ein geiles Trail-Angebot zu Hause geschafft. Ich glaube, das verbindet total auch mit dem eigenen Ort, wo man sich zu Hause fühlen möchte.
Ja, definitiv. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank, Nico. Vielen Dank auch für deine Arbeit, die du für den Mountainbike-Sport leistest. Also es ist ja nicht zu unterschätzen, was sie da alles bewegt und was sie alles in die Wege leitet. Von daher danke von mir, wahrscheinlich auch ein großes Danke von den Zuhörern. Ich kann erstmal nur sagen, danke für die Folge und ich hoffe, wir sehen uns bald mal privat wieder.
Jo, hat mir Spaß gemacht, Jasper. Danke.
Danke. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.